Frauen sind minder intelligent, ihr natürlicher Ort ist das Private und nicht die politische Bühne. Mit diesen Vorurteilen wurde Frauen lange die politische Mitbestimmung in den Parlamenten verwehrt. Wenn sie sich für das Frauenwahlrecht einsetzten, wurden sie milde belächelt, entrüstet angesehen oder gar wüst beschimpft. Und doch fanden nach langem zähen Ringen in Deutschland 1919 die ersten Wahlen für alle statt, auch für Frauen. Wie es dazu kam, was die Novemberrevolution von 1918 damit zu tun hatte, welche unterschiedlichen Strömungen in der Frauenbewegung es gab und wie die Frauen in Erlangen wählten und dann auch mitregierten, das alles hört ihr in der kommenden Stunde. Die Nürnberger Historikerin Nadja Benewitz war mit einem Vortrag zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Erlangen und Heike Demmel bringt diesen Vortrag ins Radio.
Als friedliche Mittel nicht mehr halfen, erkämpften sich Frauen in Großbritannien das Frauenwahlrecht militant. Zeitgleich, 1918, erhielten auch Frauen in Deutschland erstmals das politische Stimmrecht und die Möglichkeit, ins Parlament einzuziehen. Die deutsche Frauenstimmrechtsbewegung kämpfte nicht mit Brandsätzen und Hungerstreik wie ihre britischen Kolleginnen. Doch sie rangen jahrzehntelang zäh und unermüdlich. Und sie waren auf den Demos und Barrikaden der Novemberrevolution, die 1918 bayerischen König und deutschen Kaiser hinwegfegte und Frauen das Stimmrecht gab, erklärt die Historikerin Nadja Benewitz.
Der von den revolutionären Arbeiter- und Soldatenräten eingesetzte Rat der Volksbeauftragte hat, also dieser Rat der Volksbeauftragte war die provisorische Regierung Deutschlands, der hat am 12. November 1918 nun das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht für Frauen und Männer ab dem 20. Lebensjahr proklamiert. Und hinter diesem Ist-Zustand konnte man dann auch in der Weimarer Republik nicht mehr zurück, obwohl es viele Kräfte gab, die gerne das Rad der Geschichte wieder zurückgedreht hätten. Das heißt, das Frauenwahlrecht ist somit nicht auf parlamentarischem Weg zustande gekommen, nicht vom Reichstag beschlossen, sondern durch eine revolutionäre Tat dieses so gar nicht revolutionär aussehenden Rats der Volksbeauftragten aus Mitgliedern von MSPD und USPD. Und die Nürnberger Lehrerin und spitzzüngige Vertreterin der bürgerlichen Frauenbewegung, Dr. Bertha Kipfmüller, kein Tippfehler, sondern sie hat tatsächlich zweimal promoviert. Sie sicherlich die einzige Radikale unter den bürgerlichen Frauenrechtlerinnen in Nürnberg. Sie hat dieses Ereignis, die Revolution, in der Fränkischen Tagespost kommentiert.
Da kam das Starke, Gewaltige, Unerwartete. Der 8. November, der große Kulturtag, die Revolution, zunächst in Bayern. Die Ketten fielen, die Frau war frei, war Vollpersönlichkeit. Das gleiche, geheime und direkte Wahlrecht war den Frauen gegeben. Ich las die Botschaft, fast fehlte mir der Glaube. Man mag über den Verlauf der Revolution denken, wie man will. Uns Frauen, die wir unter den Unterdrückten, die Unterdrücktesten waren, uns Frauen hat sie das meiste gegeben, das Beste. Die Freiheit der Persönlichkeit. Unsere volle Rechts- und Handlungsfähigkeit. Ohne die Novemberrevolution 1918, noch auf Jahrzehnte hinaus, kein Frauenwahlrecht. Das ist meine feste Überzeugung.
Frauen waren 1918 in Deutschland klar untergeordnet. Das herrschende bürgerliche Gesellschaftsmodell verwies sie aufs Private. Ein Agieren in der Öffentlichkeit galt als unschicklich. Die Arbeitsteilung war klar. Brötchenverdiener war der Mann, die Frau wirkte im Haus und Herd, kümmerte sich um Ehemann und um Kinder.
Eine solche konservative Gesellschaft mit erheblichen Standesunterschieden, mit einem vorherrschenden Bürgertum finden wir also hier in der deutschen Gesellschaft des Kaisertums vor, was eine Emanzipation des weiblichen Geschlechts sehr vernachlässigt und auch ein retardierendes Moment einfach dargestellt hat. Wenn überhaupt, dann sollten Frauen die Politik der Männer ergänzen. Und zwar aufgrund ihrer vermeintlichen Unterschiedlichkeit, also durch ihre Sensibilität, durch ihre weibliche Fürsorglichkeit, durch ihre Fähigkeit zu beschwichtigen und auch zivilisierend zu wirken. Und hinter diesem Frauenbild stand die Ansicht, dass Frauen für die Öffentlichkeit nicht geschaffen sind. Das heißt, ihr Aktionsradius war dadurch natürlich von vornherein eingeschränkt. Immer spielte auch bei dem Kampf um das Frauenwahlrecht eine Rolle, dass diese Frauen, die darum kämpften, also die ihnen zugeschriebenen Grenzen überschritten und durch ihr Auftreten diese Handlungsspielräume, die sehr begrenzt waren, also sprengen würden.
Doch welche Frauen kämpften in Deutschland für ein Frauenstimmrecht? Was trennte und was verband sie? Die Gräben zwischen der bürgerlichen und proletarischen Frauenbewegung waren immens. Doch auch innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung gab es unterschiedliche Strömungen.
Das zeigen auch die Kongresse, die von unterschiedlichen Verbänden ausgerichtet wurden. 1901 hält der Verband fortschrittlicher Frauenvereine 1899 einen Kongress ab in Berlin. Das waren die Radikalen. 3 Jahre später organisiert dann der konservative Bund deutscher Frauenvereine einen internationalen Frauenkongress in Berlin. Und im 19. Jahrhundert, das wissen sicherlich viele, politisch aktiv zu werden, bedeutete für diese Frauen ungeheuer viel Mut, auch für konspiratives Arbeiten aufzubringen, weil offiziell Frauen aufgrund des herrschenden Vereinsgesetzes, das eine Folge der gescheiterten 1848er Revolution war, jegliches politisches Arbeiten, sei es in Vereinen als auch in Parteien, untersagt war.
Im preußischen Vereinsgesetz von 1870 heißt es:
Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge dürfen den Versammlungen und Sitzungen solcher politischen Vereine nicht beiwohnen. Werden dieselben auf Aufforderung des anwesenden Abgeordneten der Obrigkeit nicht entfernt, so ist Grund zur Auflösung der Versammlung oder der Sitzung vorhanden.
Erst 1908 fällt dieses Gesetz. Frauen dürfen nun auch offiziell im Deutschen Reich in politische Vereinigungen und Parteien aktiv sein. Davor war das nur vereinzelt, oft auf kommunaler Ebene möglich. In Hamburg etwa mit einer liberalen Vereinsgesetzgebung hatten die Frauenrechtlerinnen Minna Kauer, Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann 1902 den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht gegründet. Was den Beginn der bürgerlichen Frauenstimmrechtsorganisation markiert. In Erlangen wurden 1906 ein bürgerlicher und ein sozialistischer Frauenverein gegründet. Allerdings ohne politische Färbung, jedenfalls nach außen.
Im Januar 1906 wurde der hier reichsweit bereits bekannte Verein Frauenwohl gegründet, also eine Erlanger Gruppierung. Mit dem Ziel der Förderung des weiblichen Geschlechts in geistiger, sittlicher und wirtschaftlicher Beziehung. Und die bekannteste Vorsitzende des Vereins war Luise Kieselbach, die 3 Jahre später auch Armenpflegerin in Bayern wird, also die ersten, die in der Sozialarbeit tätig sind und, wie wir hören werden, sich als Liberale dann auch in der Bayerischen Räterevolution einsetzte. Und die Sozialdemokratinnen in Erlangen gründeten im gleichen Jahr, nur ein paar Monate später, den Verein der Frauen und Mädchen der Arbeiterklasse. Auch nicht, um explizit das Frauenwahlrecht zu fordern oder politisch tätig zu sein, sondern zur Sicherung der materiellen Grundlage von Arbeiterinnen und Arbeiterfamilien. Und neben anderen war hier führend Doris Ruppenstein tätig, die als Motor der Roten Weiber in Erlangen gilt oder galt. In ihrem Lokal, der Deutsche Hof in der Waldstraße, ein bekannter Treffpunkt der Erlanger Arbeiterbewegung im Kaiserreich, war auch eine Gewerkschaftsbibliothek untergebracht. Und immerhin konnte man hier auch die Schrift von Clara Zetkin zur Frauenfrage des Wahlrechts von 1907 ausleihen. Wir wissen nur nicht, wer es getan hat. Aber die politisch bewusste Proletarierin Erlangens wird also doch den Kampf um das Frauenwahlrecht verfolgt haben, zumal bekannt ist, dass Arbeiterinnen hier in Wahlkampfzeiten Wahlpropaganda austrugen, Flugblätter in Vororten und im Erlanger Umfeld verteilten, sie zu Fuß oder per Rad unterwegs waren und sich auch am Schleppdienst der Handwagen beteiligt haben.
In den Parteien war das Frauenwahlrecht im 19. Jahrhundert heftig umstritten. Auch eher fortschrittliche Parteien wie die SPD hatten starke Vorbehalte. Nicht nur, weil sie befürchteten, Frauen würden eher konservativ wählen. Dennoch nahm die SPD als erste Partei das Frauenwahlrecht 1891 in ihr Programm auf.
Eine durchweg frauenfreundliche Partei, das kann man sich vorstellen, war die SPD dennoch nicht. Immer wieder ist vom proletarischen Antifeminismus die Rede, empfanden die Männer der Partei die außerhäusliche Berufstätigkeit der Frauen als Konkurrenz, die Frauen selbst als Lohndrückerinnen und als Clara Zetkin dann Ende der 1880er Jahre die politische Bühne betrat, wurde sie dann schnell zur führenden und einflussreichsten Frau der proletarischen Frauenbewegung. Und auf dem Parteitag in Gotha 1896, da hielt sie einen flammenden Vortrag zur Klärung ihrer Position über die Emanzipation der proletarischen Frau in Abgrenzung zur bürgerlichen Frauenbewegung.
Hier ein Auszug aus Zetkins Rede beim SPD-Parteitag von 1896.
Der Befreiungskampf der proletarischen Frau kann nicht ein Kampf sein wie der der bürgerlichen Frau gegen den Mann ihrer Klasse. Umgekehrt. Es ist der Kampf mit dem Mann ihrer Klasse gegen die Kapitalistenklasse. Das Endziel des Kampfes ist die Herbeiführung der politischen Herrschaft des Proletariats. Die Emanzipation der proletarischen Frau kann deshalb nicht das Werk sein der Frauen aller Klassen, sondern ist allein das Werk des gesamten Proletariats ohne Unterschied des Geschlechts.
Ganz anderer Meinung war da Lida Gustava Heimann aus Hamburg. Sie und ihre Lebensgefährtin Anita Augsburg gehörten zwar zur bürgerlichen Frauenbewegung, doch ihre radikalen Stimmen und Leben nicht nur in puncto Frauenwahlrecht stachen hervor. Hier eine Antwort von Lida Gustava Heimann auf Zetkins Äußerungen.
Welche Kurzsichtigkeit! Hatte nicht jahrzehntelange Erfahrungen gezeigt, dass die Masse der sozialdemokratischen Männer keineswegs gewillt war, die im Programm festgelegte Gleichberechtigung in der Praxis und am eigenen Herd zu betätigen? Der sozialdemokratische deutsche Mann war von demselben Überheblichkeitskomplex beherrscht wie der bürgerliche, stets bereit, den Frauen gegenüber den Despoten zu spielen. Bei den Sozialdemokraten war es die Natur, bei den Kirchenvätern der liebe Herrgott, männlichen Despoten hat es noch nie an Ausreden gefehlt.
Es war also kein Einigvolk von Schwestern, diese erste deutsche Frauenbewegung. Auf der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910 in Kopenhagen wurde dann von Zetkin der Antrag gestellt, einmal im Jahr den Schwerpunkt der Agitation auf das Frauenwahlrecht zu legen, und damit war der Internationale Frauentag geboren, und dieser erste Internationale Frauentag 1911 war ein voller Erfolg.
Heftige Auseinandersetzungen lieferten sich Heimann und Augsburg auch mit den zaghafteren Stimmen der bürgerlichen Frauenbewegung. Das schillernde Paar, das Tabuthemen aufgriff und auch schon mal zum Eheboykott aufrief, wollte das Frauenwahlrecht jetzt und sofort.
Nach den Vorstellungen der gemäßigten Helene Lange sei eine solche Forderung noch zu verfrüht. Frauen müssten also erst lernen, ein selbstverantwortliches Leben zu führen, um dann auch politische Rechte einfordern zu können. Und als in dem Verein Frauenwohl unter dem Vorsitz der radikalen Minna Kauer in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts, also in etwa zeitgleich zu der Rede Clara Zetkins, Lilli Braun eine öffentliche Rede hielt über die politischen Rechte der Frauen, führte das dann eben zur Spaltung der Bürgerlichen in einen gemäßigten und in einen radikalen Flügel.
Nadja Benewitz, Historikerin aus Nürnberg, hört ihr hier. Sie hat sich ausführlich mit dem Kampf fürs Frauenwahlrecht beschäftigt. Weshalb dieses Frauenwahlrecht und politische Rechte für Frauen so wichtig sind, begründete Lilli Braun so.
Gegen die Frau auf dem Thron ist noch nie der Vorwurf der Unweiblichkeit erhoben worden. Und die Rücksicht auf die Weiblichkeit hat noch keinen Mann gehindert, Frauen in die Steinbrüche und Bergwerke zu schicken. Wir verlangen freie Bahn für unsere Entwicklung, um unserer selbst und der leidenden Menschheit willen. Wir verlangen durchgreifende Änderungen der Vereinsgesetze, die in keinem anderen Lande den Frauen solche Fesseln anlegen wie in Deutschland. Wir verlangen Anwendung der Prinzipien des modernen Staates, der allgemeinen Menschenrechte, auch auf die Hälfte der Menschheit, die Frauen.
Klare Worte waren das von Lilli Braun, die manche ihrer Mitstreiterinnen überforderten. Wegen solcher unfeiner und gefährlicher Forderungen kündigten einige Frauen ihre Mitgliedschaft im Verein Frauenwohl. Doch was waren die Ziele der konservativeren bürgerlichen Frauenbewegung? Deren führende Vertreterinnen waren Helene Lange und Gertrud Bäumer. Sie waren aktiv in der Dachorganisation der bürgerlichen Frauenbewegung, dem Bund Deutscher Frauenvereine, der seine Ziele so formuliert.
Es geht nicht um formale Gleichberechtigung als letztes Ziel, sondern um die gleich lebendige, gleich volle und reiche Wirkung aller weiblichen Werte auf die Kultur, um ein reicheres Einströmen spezifisch weiblicher Kräfte in die Gesamtanschauung der Welt. Überall wächst in den Frauen der Mut zur Selbstbehauptung, der Mut zu betonen, ich bin anders als ihr. Eben deswegen gehöre ich an eure Seite, nicht nur im Hause, sondern überall da, wo meine Eigenart Not tut im Leben.
Also erst für kleine Fortschritte kämpfen, stärker am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und dadurch Anerkennung und das Recht auf politische Partizipation erringen. Das war die Vorstellung des gemäßigten bürgerlichen Teils der Frauenbewegung. Deutlich entschlossener sollte der radikale Flügel vorgehen, meint Lida Gustava Heimann.
Ganz anders die radikale Richtung. Sie bestritt einfach, unter dem Hinweis auf die unbefriedigenden Zustände in Staat und Gesellschaft, den Männern das Alleinbestimmungsrecht. Die radikalen Frauen verfolgten die Taktik, energisch, deutlich und klar auszusprechen, was sie forderten. Ohne jede Rücksichtnahme auf Entrüstung und Empfindlichkeit der Männer. Diese sollten erfahren, dass Frauen da waren, die zu keinerlei Kompromissen bereit wären, sondern restlos forderten, was man ihnen seit Jahrhunderten vorenthielt.
Und so gründete Lida Gustava Heimann zusammen mit anderen Frauen 1902 in Hamburg den ersten Frauenstimmrechtsverein, der auch provokante Flugschriften in die öffentliche Debatte warf. Ihre Gegner malen die wählende Frau und die Parlamentarierin als Schreckgespenst an die Wand und auf Postkarten. Die Historikerin Nadja Benewitz zeigt eine Spottpostkarte von 1905. Auf ihr sind Frauen beim Kartenspielen zu sehen, betrunken, beim Billardspielen und im Parlament lauthals schreiend.
Das war dann also von der gegnerischen Seite eine Postkarte, die in Umlauf war, wo alle Schreckgespenster aufgeführt werden, die eine Folge der politischen Partizipation von Frauen wären. Also ich meine, es sind nicht die Träume der Frauen von der Zukunftsehe, sondern die Albträume der bürgerlichen Männer vor dem, was da kommen könnte. Eine Spottpostkarte von 1905. In der Presse wurde denn auch von hysterischen Weibern gesprochen, die wegen ihren Forderungen nach politischer Gleichberechtigung doch endlich an die Kette gelegt werden müssten.
Ein wichtiger Schritt hin zum Frauenstimmrecht war 1908. Da fiel endlich das Verbot für Frauen, in politischen Parteien und politischen Organisationen aktiv zu sein. Damit brechen die Konflikte in der bürgerlichen Frauenstimmrechtsbewegung offen aus. Schließlich hatten zu dieser Zeit auch nicht alle Männer das gleiche Wahlrecht, sondern es wurde nach Klasse oder Steueraufkommen sortiert.
Und für den radikalen Verein für Frauenstimmrecht, den es dann eben auch in Bayern gab, von Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann, war von Anfang an klar, ein demokratisches, für alle gültiges Wahlrecht zu fordern. Aber innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung war diese Forderung alles andere als unumstritten. Also zu kühn erschien es den meisten, das zu fordern, was ja noch nicht mal alle Männer besaßen. Sie wünschten nur das Wahlrecht, wie es ein kleiner, privilegierter Teil der Männer innehatte. Also die Beteiligung an dem Dreiklassenwahlrecht, das Damenwahlrecht, wie Clara Zetkin das bissig bezeichnete. Nicht alle gemäßigten Frauen traten somit für eine Demokratisierung der Gesellschaft ein, sondern sie konnten sich sehr gut mit ihren Klassenprivilegien anfreunden, von denen sie ausgingen, dass sie ihnen unhinterfragt zustimmten.
Eine scharfe Zäsur bildete auch für die Frauenbewegung der Erste Weltkrieg.
Die konservative Gertrud Bäumer gründete den Nationalen Frauendienst und forderte alle Frauen auf, sich in den Dienst für das Vaterland und den Krieg zu stellen. Alle eigenständigen Aktivitäten der Frauenbewegungen wurden eingestellt zugunsten des Kriegsdienstes in der Küche, und zwar sowohl von bürgerlicher als auch von proletarischer Seite. Und erst 1917 erschien es dann auch Helene Lange und Gertrud Bäumer vom konservativen Flügel die Zeit gekommen, das Frauenstimmrecht auch zu fordern, da die Frauen in diesem nationalen Frauendienst den Erweis erbracht hätten, dass sie nun durch ihren vaterländischen Einsatz in das öffentliche politische Leben hineingewachsen seien.
Einige Frauenrechtsaktivistinnen aber stimmten nicht ein in diese allgemeine Kriegsbegeisterung. Clara Zetkin etwa sprach sich, anders als die Mehrheit ihrer Partei, die SPD, gegen die Kriegskredite aus. Und Augsburg und Heimann nahmen an internationalen Frauenfriedenskonferenzen teil. Mit den Jahren schwand die Kriegsbegeisterung. Viele Frauen gingen zu Antikriegsdemonstrationen und Brotaufständen auf die Straße. Die Novemberrevolution zwang erst den bayerischen König und dann den deutschen Kaiser zum Abdanken. Und sie stieß auf große Zustimmung, schildert die Historikerin Nadja Benewitz.
Viele Frauen, gleich ob sozialistischer oder bürgerlicher Gesinnung, hatten diese Novemberrevolution begrüßt. Ich hatte ja auch eingangs Bertha Kipfmüller zitiert. Das Ende des Krieges infolge der Revolution war also etwas, was viele gut hießen. Und Constanze Hallgarten, sie stammte sogar aus dem Großbürgertum, schrieb in ihren biografischen Skizzen über die Morgenausgabe der Münchner Neuesten Nachrichten, die sie am 8. November 1918 las. Bayern ist fortan ein Freistaat. Das Militär ist entwaffnet. Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten. Männer und Frauen haben gleiche Rechte, die Frauen aktives und passives Wahlrecht. Alles, was da stand, gefiel mir, besonders das Letzte. Meinem Mann gefiel gar nichts. Dieses Manifest brachte eine Trennung unserer Anschauungen, die nicht gleich überbrückt werden konnte.
Der bayerische Freistaat, ausgerufen vom Sozialisten Kurt Eisner, ging aus einer Massendemonstration einen Tag vorher am 7. November 1918 auf der Münchner Theresienwiese hervor.
Crescentia Mühsam, die zusammen mit ihrem Mann, dem bedeutenden Anarchisten Erich Mühsam, ebenfalls auf dieser Demonstration war, irgendwo da halten die sich gerade auf. Und sie hat in einem Brief an einen Freund die revolutionären Ereignisse folgendermaßen geschildert. München hat die Revolution in Fluss gebracht. Oh, es war herrlich. Das hätten sie erleben sollen. Die ganze Theresienwiese war voll Menschen, mindestens 200.000. An der Türkenkaserne war ein Lastauto mit Soldaten, die Kaserne stürmen wollten. Ich sprang auf das Verdeck des Autos, nahm die rote Fahne und schrie, hoch der Friede und die Revolution. Und dann zogen wir Mühsam rauf, der eine wundervolle Rede an die Soldaten richtete.
Kurt Eisner und mit ihm viele Frauen und Männer zogen weiter zu den Kasernen, wo sie die Soldaten für ihre Sache gewannen und auch Waffen für die Revolution, die aber unblutig blieb. Sie besetzten das Landtagsgebäude, zwangen den König zum Abdanken und proklamierten den Freistaat.
Und am 8. November wurde dann der provisorische Nationalrat mit Kurt Eisner als Ministerpräsident gebildet. Und hier saßen in diesem provisorischen Nationalrat schließlich 8 Frauen. Das waren nur 3%. Und die Mitglieder hießen Hedwig Kämpfer von den unabhängigen Sozialdemokraten. Sie war Mitglied im Revolutionsausschuss Aloysia Eberle. Sie gehörte zu den christlichen Gewerkschaften und war auch im Verein der katholischen Arbeiter und Arbeiterinnen in München. Dann Helene Sumper, sie war eine Vertreterin des Lehrerinnenvereins. Viele dieser bürgerlichen Frauen hatten ja diesen Beruf gewählt. Ebenfalls Marie Stürm, die den Lehrerinnenverein vertritt. Luise Kieselbach, die ja hier in Erlangen schon frauenpolitisch, zumindest nach dem Tod ihres Mannes, aufgetreten war. Und eine gemäßigte Emilie Maurer. Sie war im sozialdemokratischen Frauenverein von den Mehrheitssozialdemokraten. Und dann eine promovierte Dr. Rosa Kempf, die eben bei den bayerischen Hauptfrauenvereinen tätig war für Frauenstimmrecht. Und zuletzt Dr. Anita Augs, auch vom Bayerischen Verein für Frauenstimmrecht, die Lebensgefährtin von Lieder Gustava Heimann. Rosa Kempf, die schon vor dem Ersten Weltkrieg auch eine Vertreterin der gemäßigten Frauenbewegung gewesen war, hielt aufgrund dieses geringen Frauenanteils in diesem provisorischen Nationalrat eine Rede.
Diese Rede hielt sie am 18. Dezember 1918 und es war die erste Rede einer Frau im Bayerischen Landtag. Darin sagte sie:
Wenn wir uns in diesem Saal umsehen, dann werden Sie vergeblich die gleichberechtigte Beteiligung der Frau suchen. Wo hat der Bauernrat seine Bäuerinnen? Der Bauernhof kann aber ohne Bäuerin nicht geführt werden. Wo hat die Arbeiterschaft ihre Arbeiterinnen? Im Kriege standen die Arbeiterinnen in der Fabrik und in allen anderen Betrieben. Wir sogenannten bürgerlichen Frauen sind noch am stärksten vertreten. Wenn also wirklich die Räte als Fundament einer neuen politischen Organisation bestehen bleiben sollen, dann muss auch für die Frau eine derartige Ratsorganisation geschaffen und sie muss mit Funktionen und Rechten ausgestattet werden.
Trotz diesem Mauenanteil von nur 3% im provisorischen Bayerischen Nationalrat. Frauen profitierten von den ersten Erlassen der neuen Regierung, die nur wenige Wochen Zeit hatte. Darunter war das Frauenstimmrecht, der 8-Stunden-Tag und die Abschaffung des Gesinderechts. Doch die Reaktionären und Konservativen drängten auf baldige Neuwahlen und versprachen sich davon zu Recht Vorteile.
Aber die Gegner dieses neuen Systems setzten sich durch und legten einen sehr frühen Wahltermin für den Landtag auf den 12. Januar 1919 fest. Und dadurch fanden die beteiligten Frauen also sehr wenig Zeit, für ihre Sache zu werben. Das Wahlergebnis für die USPD und für Kurt Eisner, trotz seiner überaus großen Popularität, war verheerend. Die Partei, die USPD, erhielt nur 3 von 180 Mandaten. Und es lag auf der Hand, dass der Landtag die basisdemokratischen Räte abschaffen würde. Und auch Anita Augsburg, radikale Frauenrechtlerin, hatte sich als Landtagskandidatin für einen oberbayerischen Landkreis aufstellen lassen. Und sie machte Wahlkampf in Ober- und Unterammergau, in Kohlgrub, in Penzberg, in Weilheim und Garmisch-Partenkirchen. Und unterstützt von Gertrud Behr wanderten die beiden in dem Winter 1918-19, also von Dorf zu Dorf, mit Rucksäcken beladen, die das erforderliche Propagandamaterial und eine Glocke enthielten.
Mit der Glocke wurde mächtig geklingelt, um die Bevölkerung in Schule oder Wirtshaus zur Versammlung zu laden. Männer- wie Frauenversammlungen waren überfüllt, aber ihr Verlauf ein sehr verschiedener. In ersteren herrschte Tabaksqualm, Bierdunst, Lärm, Pfeifen und Schreien. Den durch Krieg verrohten Männern gebrach es an Selbstbeherrschung, Anstand und dem erforderlichen Denkvermögen. Anders die Frauen. Sie zeigten großes Interesse, richteten sachliche Fragen an die Rednerinnen über Ehe- und Erziehungsrecht der Frau sowie ihre ökonomische Stellung im neuen Staat. Bei einigen Bäuerinnen zeigte sich das Interesse so lebendig, dass sie sich den Rednerinnen anschlossen, mit ihnen durch hohen Schnee ins nächste Dorf stapften. Sie halfen ihnen, trugen die Rucksäcke, verteilten die Flugblätter, gingen mit der Klingel von Haus zu Haus, holten die Frauen zur Versammlung.
Trotz allem Engagement von Frauen wie Anita Augsburg. Die Wahlen waren in einem aufgeladenen politischen Klima eilig angesetzt worden. Keine guten Bedingungen für die Kandidatinnen, die sich ja erstmals zur Wahl stellten. Entsprechend schlecht war das Ergebnis der bayerischen Landtagswahlen für die Kandidatinnen am 12. Januar 1919. Nur 8 weibliche Abgeordnete bei 180 Sitzen schafften den Einzug in den Landtag. Anita Augsburg, die nach der Ausrufung des Freistaats Mitglied im provisorischen bayerischen Parlament gewesen war, erlangte kein Mandat. Wählen und sich wählen lassen, das konnten Frauen in Deutschland erstmals vor 100 Jahren. Ihr zäher Kampf für das Frauenstimmrecht und die Novemberrevolution hatte ihnen das aktive und passive Wahlrecht gebracht. Tatsächlich etwas Neues für die Frauen, denen bisher eine politische Bildung verwehrt war. Die Parteien lavierten entsprechend herum zwischen Misstrauen gegenüber den politisch ungeschulten Neuwählerinnen und dem Wissen, dass man sie brauchte.
Und so wurden die Parteien aber auch nicht müde, um diesen neuen Wählerinnenkreis zu buhlen. Und dass man gleichwohl an dem politischen Urteilsvermögen der Frauen zweifelte, mag auch ein Flugblatt der nationalliberalen Deutschen Volkspartei aus Nürnberg für die Wahl zur Nationalversammlung nahelegen, mit dem sich die Partei nicht etwa an die Wählerinnen, sondern an die Familienväter wandte. Da heißt es:
Soll nur der Sozialdemokrat seine Frau an die Wahlurne bringen? Frauen, wählt und werbt für die Deutsche Volkspartei in Bayern. Deutscher Familienvater, ob du, dessen Wort in deiner Familie gilt, einverstanden bist mit diesem neuen Wahlrecht? Nun, man hat dich nicht gefragt. Wir wenden uns an den Teil der deutschen Familienväter, die nicht einverstanden sind mit dieser Neuerung. Was gedenkt ihr zu tun? Wollt ihr unmutig beiseite stehen und selbst nicht wählen oder doch eure Frauen und Töchter zurückhalten mit der Begründung, die Frau gehört ins Haus? Bedenke, was du tust. Wer seine Frau und Töchter aufklärt über die Ziele seiner Partei und sie für diese gewinnt, verstärkt sie um ein Vielfaches. Deutscher Familienvater, du brauchst deine Stellung im häuslichen Kreis nicht zu ändern. Bleib nur, der du warst und der du bist, aber hole deine Frau und deine Töchter heran. Du sollst deiner Frau und deinen Töchtern politischer Leiter und Führer werden.
Doch ziemlich anders agierte die Sozialdemokratische Partei. Mit Flugblättern, die sich direkt an Frauen richteten und mit Frauenversammlungen. Hier ein Beispiel von einer solchen Frauenversammlung in Erlangen mit Doris Ruppenstein, einer bekannten Erlanger SPDlerin, der Wirtin bekannter Treffpunkte der Arbeiterbewegung. Nach ihr ist heute eine Straße in Erlangen benannt.
Die SPDlerin Regine Möhrenschläger hatte im Vorfeld der bayerischen Landtagswahlen am 12. Januar und der Reichstagswahlen am 19. Januar 1919 zu einer Hausangestelltenversammlung in das Wirtshaus zum Goldenen Hecht in der Glockenstraße eingeladen. Und als Referentin sprach hier die uns bekannte Doris Rüttenstein, und zwar sehr apodiktisch darüber, wie und wen die Hausangestellten zur Vertretung ihrer Interessen bei den Wahlen zu wählen hatten. Auch aus Fürth wurde eine bekannte Rednerin nach Erlangen berufen, nämlich Anna Landmann. Anna Landmann war Wohlfahrtspflegerin in Nürnberg. Das war also zeittypisch, dass diese bürgerlichen Frauen nun jenseits des Berufes der Lehrerin, den sie schon im 19. Jahrhundert ergreifen konnten, jetzt auch in dieses soziale Arbeitsfeld vordrangen. Sie war eine sehr ehrgeizige, sehr emanzipierte Frauenrechtlerin und Pazifistin, die die Einführung des Frauenwahlrechts begeistert begrüßte. Und hier spricht sie in Erlangen zu den Frauen und Mädchen Erlangens und Umgebung ohne Unterschied des Standes und des Berufes.
Am 19. Januar 1919 nahmen Frauen landesweit erstmals als Wählerinnen und Gewählte teil. Es war die Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung und knapp 90% der Frauen, also deutlich mehr als bei den Männern, gaben ihre Stimme ab. Trotz aller Diffamierungen im Vorfeld, etwa in Karikaturen im Simplicissimus mit Titeln wie »Tanzkurs für rhythmisches Wählen«. Die Nürnberger Historikerin Nadja Benewitz fasst die Ergebnisse der Wahl von 1919 zusammen.
Von den 310 Frauen, die zur Nationalversammlung kandidiert hatten, wurden 41 zu Parlamentarierinnen gewählt, der Großteil von ihnen aus der Sozialdemokratie, weil die SPD den Frauen auch gute Listenplätze eingeräumt hatte. Insgesamt waren 9,6% der Abgeordneten weiblich. Das ist ein Ergebnis, das dann auch schon wieder bei der Bundestagswahl 1983 erreicht werden konnte. Ja, und dennoch täuscht dieses also zunächst gute Ergebnis darüber hinweg, dass sich unter den Kandidatinnen zur Nationalversammlung in den Listen der Bürgerlichen keine einzige Radikale befand, sondern nur Parlamentarierinnen des gemäßigten und konservativen Flügels der Frauenbewegung oder aber Frauen gar nicht aus der Frauenbewegung, auf jeden Fall solche, die erst sehr spät oder überhaupt nicht das Frauenwahlrecht gefordert hatten. Auch der SPD hatten die Wählerinnen ihr Engagement bei den Wahlen am 19. Januar 1919 nicht gedankt. In manchen Bezirken wurde nach Geschlecht getrennt gewählt und hieraus ergab sich, die Sozialdemokraten hatten von den männlichen Wählern wesentlich mehr Stimmen als von den Wählerinnen erhalten, was natürlich das Vorurteil vieler Sozialdemokraten bestätigte, dass die Einführung des Frauenwahlrechts keine gute Sache sei.
Die bürgerlichen Parteien waren es also, die hauptsächlich von den Frauen gewählt wurden. Die Parteien, die ihnen noch wenige Monate vorher das Stimmrecht verweigert hatten. Lieder Gustava Heimann wetterte ordentlich dagegen.
Der alte Reichstag und die neue Nationalversammlung haben ein verflucht ähnliches Aussehen. Dieselben altersschwachen Greise, dieselben Parteigötzen, die seit Jahrzehnten an jedem Kuhhandel, zu jeder Konzession bereit waren, die verbrecherische Kriegspolitik mitgemacht haben und dadurch eine nie wieder gutzumachende Schuld auf sich luden. Diese Männer ziehen wieder in die Nationalversammlung ein.
Lange durften Frauen nicht zur Wahl gehen in Deutschland. Erst 1919 wurden sie an die Urnen gerufen, dann aber gleich dreimal. Erst zur bayerischen Landtagswahl, dann zur Nationalversammlung. Und am 15. Juni 1919 stand auch in Erlangen die Wahl der Mitglieder im Stadtrat an. Die fünf Parteien hatten insgesamt 15 Kandidatinnen aufgestellt, erklärt die Nürnberger Historikerin Nadja Benewitz.
Da keine Häufelung von Stimmen möglich war, war natürlich von Bedeutung, auf welchen Listenplatz die Kandidatinnen platziert waren. Elise Späth von der DDP, die dann ins Stadtparlament einziehen sollte, stand auf Platz 2, hatte somit sichere Chancen gewählt zu werden, während Margarete Dressel von der SPD nur auf Platz 10 kam. Das heißt, entweder war es den Sozialdemokraten nicht wichtig oder aber sie waren sich ihrer Sache sehr sicher und tatsächlich ist Margarete Dressel auch eingezogen ins Parlament. Aber Doris Ruppenstein, die zweite Frau auf der SPD-Liste, sie stand nur auf dem aussichtslosen Platz 23. Also sie wird sich sicherlich nur pro forma oder um ein politisches Bekenntnis zu geben, zur Wahl gestellt haben, aber es war völlig aussichtslos. Das heißt, in Erlangen zogen zwei Stadträtinnen ins Parlament ein, Elise Späth für die DDP, die bis September 1924 im Stadtrat blieb, und Margarete Dressel für die SPD, die bereits im September 1921 wieder austrat.
Die DDP, das war die Liberale Deutsche Demokratische Partei. Die beiden Frauen im Erlanger Stadtrat hatten es nicht leicht.
Und befragt nach dem Verhalten der männlichen Stadtratsmitglieder damals bei dieser ersten Wahl auf diese ersten Politikerinnen, antwortete Margarete Dressel: Höflich und aufmerksam waren sie immer gegen uns zwei Frauen, aber so richtig für voll genommen haben sie uns halt doch nicht. Aber das hat uns nicht weiter gestört, das waren wir zu jener Zeit ja gar nicht anders gewöhnt.
Die meisten Politikerinnen der Weimarer Republik engagierten sich in sozialen Bereichen, in der Fürsorge, und das war parteiübergreifend sehr ähnlich. Auch Margarete Dressel von der SPD war in der Wohlfahrtspflege aktiv.
Elise Späth war natürlich ledig, als Lehrerin war sie zum Zölibat verpflichtet gewesen. Sie hätte ihren Beruf aufgeben müssen, hätte sie heiraten wollen. Und als dieses Gesetz dann 1919 in der Weimarer Republik auf Antrag der SPD mit Unterstützung der DDP fiel, zumindest vorübergehend, da war Elise Späth 51 Jahre alt und an einer Heirat sicherlich überhaupt gar nicht interessiert. Sie war hier die erste Lehrerin überhaupt in der Stadt, Hauptlehrerin, dann zur Oberlehrerin befördert und später wurde sie auch die erste Schuldirektorin hier in dieser Stadt. Späth war sehr gut mit den beiden führenden Vertreterinnen der gemäßigten Frauenbewegung befreundet. Die kannten sich persönlich, also mit Helene Lange und mit Gertrud Bäumer. Sie selbst war somit auch eine Anhängerin des gemäßigten Flügels. Und das primäre Ziel dieses gemäßigten Flügels war es also, eine bessere Mädchenausbildung, eine bessere Schulbildung und Berufsbildung für die bürgerlichen Frauen.
Doch Elise Späth war nur die erste Legislaturperiode im Erlanger Stadtrat. Was die Gründe dafür sind, darüber kann die Historikerin Nadja Benewitz nur spekulieren.
Möglicherweise wollte sie den Rechtsrutsch ihrer Partei 1924 nicht mitmachen. Bei der zweiten Gemeinderatswahl trat nämlich die DDP nur in einer gemeinsamen Liste zusammen mit der antisemitischen DNVP zur Wahl an, als vaterländische Wahlgemeinschaft. Und auf dieser Liste stehen dann auch keine Kandidatinnen mehr.
Margarete Dressel von der SPD, die neben Elise Späth als erste Frau in den Erlanger Stadtrat eingezogen war, schied früh wieder aus, nach 2 Jahren schon.
Und sie begründete diesen Schritt folgendermaßen: Durch meine nunmehr veränderten Familienverhältnisse kann ich die notwendige Zeit nicht mehr aufbringen. Ich stehe wieder in Arbeit und muss außerdem meinen Haushalt versehen. Meine älteste Tochter, die bislang zu Hause war und mit den Haushalt versorgte, ist in eine Lehrstelle getreten, um das Nähen zu erlernen. Einerseits ist mir meine Stütze im Haushalt genommen und andererseits bin ich infolge der fortgesetzten teuren Lebenshaltung gezwungen, wieder in die Arbeit zu gehen. Aus obigen Gründen bitte ich mir, den Austritt aus dem Stadtrat genehmigen zu wollen. Das heißt, Margarete Dressel hatte sich dieses ehrenamtliche politische Amt schlichtweg nicht leisten können. Und nach diesen beiden ersten Stadträtinnen kam dann erst wieder bei der Gemeindewahl im Mai 1946 eine Frau zum Zuge. Elise Schmidt wurde doch tatsächlich, Zitat, erster Ersatzmann der SPD und auf diese Weise dann als Stadtratsmitglied aufgenommen.
Die Nürnberger Historikerin Nadja Benewitz war das. Sie hat sich ausgiebig mit dem Kampf fürs Frauenwahlrecht beschäftigt und hält dazu Vorträge. Nicht nur mit dem Schwerpunkt Erlangen, was ihr ja gerade gehört habt, sondern auch mit einem besonderen Blick auf Nürnberg oder Bayern. Die Sprecherinnen, die den Frauenrechtlerinnen ihre Stimme geliehen haben, heißen Martina Fries, Jutta Klavun, Jule Schröter, Margret Bernreuther, Anja Gmeinwieser. Lukas Münnig sprach einen Auszug aus dem preußischen Vereinsrecht und Chris Beley sprach einen Auszug aus einem Flugblatt der Deutschen Volkspartei aus Nürnberg. Die Homepage von Nadja Benewitz findet ihr unter benewitz-frauengeschichte.de. Dort gibt es auch Hinweise auf die Termine ihrer nächsten Vorträge.